Erwachsener Podcast, Episode 16, da sind wir wieder. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Folgenden und Folgende, wir sind wieder da und es ist Sommer und es ist die erste Sommerfolge, die wir jetzt hier produzieren und dazu sind wir heute zu zweit, obwohl Ute im Urlaub ist, denn Erwachsener Podcast Folge 16 heute mit Nora.
Und Betty Christoph.
Danke. Herzlich willkommen, Noah.
Danke.
In diesem kleinen Podcast. Ich bin sehr froh, dass du da bist, sodass wir also auch diesen Podcast als ein Gespräch führen können und ich hier nicht alleine sitzen muss. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, meine Einladung anzunehmen. So viel kann ich vorneweg sagen, bevor Noah sich gleich selbst vorstellt. Wir sind Kollegen, wir arbeiten sehr gern miteinander und da hat sich das angeboten, dass wir uns hier ein bisschen unterhalten werden. Ja. Genau. Aus der letzten Sendung ist heute nichts nachzutragen. Ich habe also keinen Unsinn erzählt beim letzten Mal, Gott sei Dank. Kein Erratum, nur wohlwollende Reaktionen und deswegen können wir also mit Folge 16 dann gleich loslegen. Was werden wir heute erleben? Wir werden ein bisschen was von Nora erfahren, wie man in Deutschland ankommen kann. Ich werde ein bisschen darüber reden, über Hoffnung. Die Überschrift heißt, muss man blöd sein, um zu hoffen. Nora wird über Kochen und Social Media reden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Dann frage ich nochmal mich und euch und auch Nora, wozu wir eigentlich Verschwörungen brauchen. Und dann sind wir schon bei den Good News der Woche. Und weil es heute Sommer ist und so schön ist, gibt es diese Woche keinen Trash, sondern nur gute Nachrichten. Genau, das ist das Programm für heute und dann können wir auch schon ein bisschen loslegen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Nora, und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du denn?
Ja, mein Name ist Nora und ich komme aus Syrien, bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich bin in ungefähr 2015 nach Deutschland gekommen und ja, das nachdem ich in 2013 mein Heimatland verlassen habe.
Okay.
Ja.
Und warum seid ihr fortgegangen?
Ja, leider wegen Krieg.
Okay, da ja. Läuft natürlich jeder davon. Das will niemand haben.
Ja.
Klar.
In dieser Zeit bin ich durch viele Länder gereist, bevor ich mich entscheide, mit meiner Familie nach Deutschland zu ziehen und ein neues Leben zu bringen, beginnen.
Und wo wart ihr da überall? Ihr wart unterwegs.
Ja.
Okay, alles klar.
Ja.
Ja, vielleicht ist es auch manchmal nicht so gut, ganz genau nachzufragen. Ich muss mich noch ein bisschen disziplinieren. Aber ich gebe mir große Mühe. Mhm. Also du bist jetzt in Deutschland, du bist Mutter, Ehefrau.
Genau.
Und hast hier einen Beruf ergriffen, aber da sprechen wir später nochmal drüber,
ja.
Damit wir da ein bisschen in die Tiefe gehen können. Schön, sehr schön.
Ja.
Großartig. Genau. Und unter der Rubrik, was in meinem Leben gerade so los ist, ihr habt ja schon gehört inzwischen, dass die Sache mit dem E-Auto jetzt erledigt ist. Ich fahre jetzt damit. Wir gewöhnen uns aneinander. Und jetzt stehe ich auf meiner Dachterrasse und die Sonne scheint.
Ja.
Und jetzt kommt natürlich die andere Sache hoch, die ich gerne hätte, nämlich das Balkonkraftwerk.
Ja.
Und ihr habt keinen Balkon, ne? In eurer
Doch.
Wohnung? Doch, ihr habt einen.
Ah, ja,
ihr könnt auch Strom machen.
Ja, aber es ist so groß, aber ja.
Hast du einen großen Balkon?
Oh, super. Ein bisschen.
Oh, super.
Ja.
Weil die Preise für diese Balkonkraftwerke, die fallen gerade richtig. Und es gibt auch insofern die guten Nachrichten, dass nicht nur die Preise fallen, sondern es werden auch immer mehr von diesen Balkonkraftwerken installiert. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, und ich bin ja jetzt auch, ich habe mir das eigentlich erst fürs nächste Jahr vorgenommen, weil ich so dachte, naja, finanziell und so weiter und so. Und jetzt sehe ich überall Werbung für Balkonkraftwerke. Überall, egal was ich anmache, ob es jetzt Social Media ist oder einfach nur Google. Genau. Aber den eigenen Strom erzeugen, das würde dir auch gefallen, oder?
Ja.
Ja. Gibt es da, wo in deinem Heimatland, gibt es da auch sowas?
Ja, habe ich.
Ja?
Ja. Meine Familie zum Beispiel hat auch diese Solar, zum Beispiel im Dach und so. Das ist auch, ich glaube, eine gute Idee jetzt in Syrien, weil wir haben keinen Sturm, kein, weißt du? Und ich glaube, dass es, das hilft.
Ihr habt doch viel Sonne da, oder?
Ja, natürlich, jetzt im Sommer.
Genau.
Ja.
Wie findest du denn das Wetter in Deutschland?
Ein bisschen nicht so einfach zum Beispiel am Äste, aber es geht.
Es geht. Ja. Das ist sehr höflich von dir.
Ja.
Ja. Das Wetter in Deutschland, ne? Ja, es geht, sagt sie. Dann gut. Ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich schleiche jetzt wie die Katze um die heiße Milch herum und überlege, ob ich doch noch dieses Jahr das Balkonkraftwerk installiere. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, weil auch das ist für mich ein Abenteuer und irgendwie reizt es mich. Aber ich sehe schon meinen Nachbarn rumschlüpfen, das spiegelt, die Sonne spiegelt in mein Zimmer und so etwas.
Oh nein.
Genau. Weil irgendwas ist ja immer. Immer.
Ne? Ja.
So, also das ist tatsächlich. Wir werden sehen. Also das ist gerade so los in meinem Leben. Wie gesagt, das Auto und ich, wir gewöhnen uns aneinander und wir arbeiten viel, Nora und ich, wir haben gut zu tun. Es ist Sommer, die Kollegen machen Urlaub, brauchen Vertretungen. Insofern werde ich den Sommer durchziehen und dann vielleicht im Herbst erst ein bisschen Urlaub machen. Genau, also das ist gerade in meinem Leben los. Und ja, wenn du magst, reden wir ein bisschen über dich, Nora. Dass wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen können. Ich bin sehr interessiert, weil das natürlich für mich, ich habe da keine Vorstellung von, was das für eine Herausforderung ist, in einem fremden Land anzukommen.
Ja, als ich nach Deutschland kam, gab es viele Herausforderungen. Die Sprache war eins und die ich bewältigen musste. Manchmal fühle ich mich isoliert, weil ich mich nicht effektiv verständigen konnte.
Okay.
Oh. Ja. Und auch die deutsche Bürokratie war anfangs kompliziert für mich. Und es war schwierig, mit den zum Beispiel Papieren und offiziellen Verwahrungen umzugehen.
Okay.
Ja, aber mit der Zeit und mit der Unterstützung, die ich erhält, konnte ich diese Hürden überwinden.
Okay.
Ja.
Wie ist denn das mit der Bürokratie in Syrien? Geht das da ganz anders oder wie?
Ja, doch.
Ja?
Haben wir auch so viel Bürokratie.
Ja.
Ja.
Okay. Weil ich weiß, dass ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also in der ehemaligen DDR. Und da gab es ja eine Verbindung nach Syrien. Da gab es Austausch von Studenten. Mhm. Da gab es, und da hatte ich immer den Eindruck, das ist so ähnlich wie die DDR.
Ja, genau. Ja. Ja.
Okay, dann habe ich eine Vorstellung davon, wie das dann geht. Wir waren nämlich auch sehr bürokratisch. Also das ist offenbar deutsch.
Ja, überall, ich glaube.
Genau, genau. Und du hast gerade von über Unterstützung gesprochen. Wie war denn das? Wo hast du das gefunden, Unterstützung?
Seit meiner Ankunft in Deutschland habe ich viele Menschlichkeit von der deutschen Bevölkerung erfahren. Ich habe viel Unterstützung, Hilfe und Ermutigung erhalten, was einen guten Eindruck bei mir hinterlassen hat und mir den Ansporn gegeben hat, den ersten Schritt zu machen und die deutsche Sprache zu lernen. Ich habe mich vor die deutsche Gesellschaft zu integrieren, was mir an die deutsche, weißt du, es gibt etwas immer besonders mit Deutschen.
Okay.
Ja, zum Beispiel, was mir an die Deutsche besonders gefällt, ist ihre Offenheit, ihre Liebe zur Arbeit und ihre Respekt von der Privatsphäre.
Ja.
Ja, ehrlich gesagt, habe ich viel, viel von ihnen gelernt.
Okay.
Ja.
Siehst du siehst die Deutschen ganz anders als ich. Wenn du sagst Offenheit, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es in anderen Ländern noch viel verschlossener als hier.
Das ist mein Chance oder mein, ich habe Glück vielleicht.
Ja,
habe zum Beispiel in meinem Leben viele gute Leute kennengelernt.
Ja,
deswegen vielleicht, ich habe einfach Glück.
Ah ja, okay. Ich habe wahrscheinlich jetzt so die Gesamtheit der Deutschen gesehen und da ist es manchmal mit der Offenheit nicht so weit her. Und Liebe zur Arbeit ist auch so ein Klischee. Ja. Die Deutschen lieben es zu arbeiten.
Ja, ich finde, das ist super.
Ja?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Und Respekt vor der Privatsphäre ist tatsächlich, das ist tatsächlich so etwas, was ich auch kenne.
Das gefällt mir sehr.
Ja?
Ja.
Okay. Wobei ich nicht Respekt sagen würde, sondern manchmal würde ich sagen, so, die leben alle so für sich. Ja, also jeder macht die Wohnungstür zu, die Haustür zu.
Ja, genau.
Und in anderen Ländern, da stellen sie die Stühle auf die Straße und dann lebt man mit den Nachbarn so auf der Straße herum, unterhält sich und so weiter. Das ist gar nicht deutsch. So,
ja.
Ja, das ist schon lustig. Ja, genau. Aber ich kann mir vorstellen, weil du gerade sagst, Liebe zur Arbeit, du wolltest sicherlich auch arbeiten, oder?
Ja.
War das schwer, das also arbeiten zu können, zu dürfen?
Ein bisschen.
Ja.
Ja.
Also du brauchtest ja irgendwie eine Arbeitserlaubnis oder so etwas.
Ja, genau.
Aha.
Ja. Ja, zum Beispiel von meinem Arbeitserlaubnis. Ich kann einfach sagen, nach einiger Zeit erhalte ich die Anerkennung meines sorischen Abschluss mit der Erlaubnis, damit zu arbeiten.
Ah, okay.
Das war ein guter Schritt nach vorne. Danach bekomme ich ein Praktikum in einem Unternehmen im Sozialbereich.
Okay.
Und was eine sehr nützliche Erfahrung war. Anschließend boten sich mir weiter Möglichkeiten und ich wurde bei demselben Unternehmen eingestellt.
Ah, sehr schön.
Ja, was eine bedeutende Veränderung in meinem Leben war.
Mhm.
Ja.
Das glaube ich, weil das ist ja, wenn man nicht arbeiten darf, ja,
genau.
Das ist das eine, wenn man dann aber arbeiten darf, aber da muss man erstmal Arbeit finden.
Mhm. Ja,
und das ist natürlich für dich als Mutter von zwei Kindern auch nicht so einfach. Das kann ich mir vorstellen. Vieles ist für uns ganz selbstverständlich.
Ja.
Was natürlich nicht selbstverständlich ist, wenn du von irgendwo anders herkommst nach Deutschland. Ja, glaube ich. Genau. Und jetzt bist du Personalcoachin, also du coachst anderen Menschen, du hilfst anderen Menschen.
Ja.
Ja.
Ja, nach meinem Erlaubnis her begann ich zum Beispiel mehr und mehr über meine persönliche Weiterentwicklung nachzudenken. Ich bekam die Möglichkeit, eine berufliche Ausbildung in selben Unternehmen zu machen. Und nach kurzer Zeit wurde ich Personalcoachin.
Schön.
Und das gab meinem Leben eine neue Bedeutung.
Ja.
Ja, da meine Arbeit darin besteht, Menschen zu helfen. Und das liebe ich wirklich.
Ja, das macht Sinn, oder?
Ja.
Ja, das glaube ich. Das gibt auch meinem Leben einen Sinn, dass ich mich um andere Menschen kümmern kann und ihnen helfen kann. Wenn sie es wollen, natürlich. Wir sind ja keine Erzieher.
Ja.
Wir sind, genau.
Ja.
Gibt es denn hier eine Community, eine syrische, eine arabische Community, gibt es sowas?
Ja, die Kommunikation mit der lokalen Gemeinschaft und anderer Gemeinschaften spielt eine große Rolle in meiner Erfahrung. Durch die Teilnehmer an Gemeinschafts- und freiwilligen Aktivitäten konnte ich ein stärkeres Unterstützungsnetzwerk aufbauen.
Ah, okay.
Ja, und diese Aktivitäten helfen mir nicht nur bei der Integration, sondern auch dabei, neue Freundschaften zu schließen und ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln.
Verstehe, okay. Nun arbeitest du aber im sozialen Bereich und das ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? Also
ja, genau. Während meiner Arbeit im Sozialbereich traf ich viele Menschen, die große Schwierigkeiten und Herausforderungen durchleben. Durch meine Hilfe vor sie spürte ich wie positiv Unterstützung und Hilfe, das Leben von Einzelnen beeinflussen können.
Ja.
Diese Arbeit war für mich nicht nur ein Job, sondern wurde zu einer Leidenschaft, die mich dazu eintreibt, meine Fähigkeiten und Kenntnisse weiterzuentwickeln.
Genau, genau. Das ist ja auch tatsächlich eine ständige Aufgabe, weiterzulernen.
Ja.
Ich finde, an jedem Menschen, für den wir arbeiten, lernen wir etwas.
Ja.
Und das macht für mich diese Arbeit auch so wertvoll, dass wir also tatsächlich nicht nur dahin uns hinstellen und sagen, so musst du das machen, sondern wir lernen von jedem auch etwas. Es kommt was zurück. Das ist eigentlich großartig. Ja. Ja, und wie kriegst du das jetzt alles unter einen Hut? Familie, ja. Arbeit. Ich weiß, dass du auch noch ja. ein bisschen unterstützt andere Menschen. Wie machst du das?
Das war nicht einfach.
Ja, das glaube ich.
Die Balance zwischen meinem persönlichen und beruflichen Leben war eine weitere Herausforderung. Als Mutter von 2 Kindern musste ich lernen, wie ich meine Familienverpflichtungen mit meiner neuen Arbeit in Einklang bringen konnte.
Ja.
Die Unterstützung meines Mannes und meiner Kinder war dabei entscheidend. Ich lernte, meine Zeit besser zu organisieren, was mir half, auf beiden Seiten erfolgreich zu sein.
Okay.
Ja.
Also ist das trotzdem eine Anstrengung, oder?
Ja.
Ja, das glaube ich nämlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn unsere Arbeit ist schon so, dass man vieles im Kopf auch mit nach Hause nimmt.
Ne? Genau.
Und dann nochmal darüber nachdenkt, was kann ich tun, gibt es einen anderen Weg und so weiter. Und dann so umzuschalten. Ja, also es geht mir, ich merke das auch, denn wenn ich mich mit anderen Dingen beschäftige, wie zum Beispiel mit dem Podcast hier, dass meine Arbeit trotzdem noch so in mir nachhalt. Ne? Das ist einfach trotzdem noch da.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz mache ich sie unglaublich gern. Ja. Mhm. Jetzt hast du ja tatsächlich eine Geschichte hinter dir, in ein anderes Land, in einen anderen Land, Erdteil zu gehen, eine andere Kultur, ein anderes Land.
Ja.
Eine andere Sprache zu lernen. Und jetzt aus deiner Erfahrung, was würdest du Menschen raten, die hier neu ankommen?
Ja, ich habe einige Ratschläge von zum Beispiel neuer Einkommen oder auch von Menschen, die kein Ziel im Leben haben.
Ah, okay.
Erstmal, die Schlüssel zum Leben in Deutschland ist das Erlernen der Sprache.
Ja.
Ich sage immer, lernt. Ja, lernt und habt keine Angst vor Fehler. Bittet immer um Hilfe. Es gibt immer Menschen, die bereit sind, Unterstützung zu bieten.
Ja, ja. Das stimmt.
Ja, auch plant euer Leben, denn der Menschen ist in der Lage. Ja, das ist unglaubliche zu erreichen, solange er den Willen dazu hat.
Den Willen, ne?
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Tatsächlich, ja. Das ist. Es ist nicht immer einfach, ja, weil gerade das mit dem Willen, das erleben wir ja mit Menschen, in denen wir arbeiten, die so die Hoffnung verloren haben.
Ja, viele.
Und dann hilft es natürlich, wenn wir dann, du, ich oder auch Freunde da sind, die da auch mal einfach nur reden, die da sind zum Reden. Ja.
Ja.
Und ich sage immer so, gute Freunde sind dazu da, dir einen Rat zu geben. Aber du musst ihn nicht annehmen. Das ist so das, was ich von guten Freunden immer halte. Und deswegen, das ist ein guter Rat. Also die Sprache tatsächlich ist ein guter Rat. Ja. Also da bin ich auch ganz bei dir, weil da habe ich auch eine andere Meinung als unser Arbeitsminister, der meint, die Leute, jetzt aktuell die Ukrainer, sollen erstmal arbeiten gehen und dabei die Sprache lernen. Das finde ich schwierig.
Stell
dir mal vor, du hättest kurz nach deiner Ankunft, du kannst noch kein Deutsch und sollst jetzt arbeiten gehen. Wie soll das denn gehen?
Das ist so schwer.
Ja, das glaube ich auch. Ja. In anderen Ländern mag das funktionieren. Also in Polen zum Beispiel, die verstehen sich einigermaßen. Also die Ukrainer verstehen die Polen einigermaßen und deswegen ist es da einfacher.
Ja.
Ja. Aber hier, keine Ahnung. Genau. Aber wie ist das denn jetzt? Du bist jetzt schon ein paar Jahre in Deutschland. Ist das jetzt so was wie deine zweite Heimat geworden?
Ja, weißt du, Christoph, nach all den Jahren, die ich hier in Deutschland, meinen zweiten Heimland.
Ah, doch, ja, okay.
Ja, fühle ich mich wirklich zu diesem Land zugehörig.
Hörig,
ja,
okay.
Ja, und bin dankbar für alle die Menschen, die mich unterstützt haben.
Okay,
ja.
Kann ich verstehen. Ich bin auch dankbar, weil ich finde, dass das eine Bereicherung für unser Land ist, dass ihr hierher kommt.
Ja.
Und wir lernen auch viel. Ja, also es ist nicht nur das Essen, darüber reden wir noch. Aber, aber es ist einfach so, ich habe manchmal Sorge, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, das ist jetzt ein Schlüsselsatz von mir, ich habe manchmal Sorge, dass wir mit den Deutschen allein gelassen werden. Und das ist für mich ein bisschen schwierig tatsächlich. Ne?
Ja.
Genau. Ja, willst du noch was sagen dazu, zu deiner Geschichte?
Ja, habe ich ein bisschen. Ich kann mein Gespräch nicht beenden, ohne alle zu danken, die mich auf meiner Reise unterstützt haben. An meinem Mann und meine Kinder, meine Freunde und meine Kollegen und all die Menschen, und, die mir geholfen haben. Vielen Dank. Eure Unterstützung hat alles möglich gemacht und mir die Kraft gegeben, weiterzumachen und Fortschritte zu machen.
Danke. Das ist cool. Ja. Das ist wirklich cool. Das geben wir gerne so weiter an alle, die daran beteiligt waren. Und vielen Dank, Nora, bis hierher. Wir sprechen nachher nochmal, und zwar über Essen. Ja. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, genau. Ja, und um sich auf so eine lange Reise zu machen, braucht es, glaube ich, sowas wie Hoffnung, dass es dann besser wird, oder? Also wenn man weggeht irgendwo, wenn man da weggehen muss, also Krieg ist für mich immer ein Grund, wegzugehen.
Ja, genau.
Dann habt ihr ja bestimmt Hoffnung gehabt, dass da, wo ihr hingeht, es besser wird, oder?
Ja.
Sein könnte, genau.
Ja.
Genau, und das ist das, was mich gerade auch so beschäftigt, weil wir haben da draußen, also meiner Ansicht, aber auch viele andere Menschen, wir haben da draußen eine Situation, dass sich an unserem Klima etwas ändert. Ich finde, es fühlt sich so an, als hätten wir was kaputt gemacht. Oder?
Ja.
Empfindest du das auch so?
Ja, auch.
Ja. Und beim letzten Mal hat Ute mich gefragt, warum ich mich so ein bisschen schuldig fühle. Und ich habe darauf geantwortet, ich habe immer so gelebt. Also große Maschinen gefahren, Gas verbraucht, Öl verbraucht, ja. Benzin verbraucht. Also ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Lange, und jetzt weiß ich aber auch, warum ich mich so fühle. Ich habe darüber nochmal nachgedacht. Wenn ich mir vorstelle, als ich Kind war, dann, und ja, da fuhren die Eisenbahnen, und es waren noch Lokomotiven mit Dampf.
Ja.
Ja. Und da wurde ja Kohle verbrannt, um dann Wasser zu erhitzen, um dann die Lokomotive anzutreiben. Und die Abgase waren riesige, riesige Rauchsäulen. Jede Lokomotive, ja. Dieses kennst
ja,
du das noch?
Ja, ja? Ich kenne das.
Riesige, so. Und oder die Kraftwerke, die so riesige Rauchwolken erzeugt haben und so. Und das war, das konnte man doch sehen. Also ich hätte es doch sehen können, dass das nicht gut geht, wenn man immer wieder mehr und mehr und mehr. Ich glaube, das ist das gewesen. Ja, ja, so. Und jetzt ist für mich so die Frage, gibt es Hoffnung, dass wir das schaffen? Was denkst du darüber? Kriegen wir das hin mit dem Klima?
Ja.
Ja, denkst du das?
Ja, ich glaube.
Ja. Ich weiß das noch nicht so richtig. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits haben wir die Macht, das Klima zu verändern. Das hat vor uns niemand geschafft. Also gut, ein Meteorit, ein riesiger, ja. Ja, oder ein Vulkanausbruch. Aber wir haben seit 1850 ungefähr, stoßen wir Kohlendioxid aus, Methan, alle möglichen Schadstoffe. Ja. Ne, so. Aber erst seit 1990, seitdem haben wir die Hälfte aller Gase ausgestoßen. Das sind nur 34 Jahre.
Ja.
Unglaublich viel, oder?
Ja.
Also ich bin da so, das macht mich so ein bisschen Zweifel, lässt mich zweifeln so ein bisschen. Ne? Aber andererseits habe ich doch so eine Art Hoffnung in mir, dass wir das hinkriegen. So. Und ich habe darüber nachgedacht, wo kommt denn diese Hoffnung her? Irgendwie ist,
ja.
Das ist so, du sagst ja auch, du meinst, ja, wir schaffen das, ja, aber dann frage ich mich gleich, ja, wie? Wie machen wir das denn?
Ja.
Ja? Wie ist denn das in deiner Nachbarschaft, in deinen Bekannten und Freunden? Reden die darüber, was da draußen passiert?
Mit meinen Nachbarn nicht so. Mit meinen Freundinnen ja. Mit meinen Kollegen manchmal. Ja, manchmal habe ich.
Und was denken die? Also die Frage ist ja, wo nimmt man denn die Hoffnung her? Wo nehme ich denn die Hoffnung her? Und deswegen, das war ja die Frage auch an dich eben. Also worüber reden die Leute? Reden die über solche Themen oder eher nicht? Nicht? Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch nicht so einfach. Also es ist ja nicht nur die, also sozusagen die Nuss, die wir knacken müssen, die Aufgabe, die wir haben, zu dekarbonisieren, schwieriges Wort, also einfach nicht mehr dieses Zeug zu verbrennen. Ja?
Ja.
Wir müssen ja irgendwie die Menschen auch mitnehmen. Ja.
Ja.
Und es kann nicht jeder jetzt plötzlich ein E-Auto kaufen, weil die Dinger sind viel zu teuer. Ja,
ja, natürlich.
So, aber ihr als Familie, ihr braucht euer Auto zum Beispiel, ne? Mhm. Was soll man tun? Ja, so, und das sagen mir Leute auch hier auf der Straße, wenn ich mich unterhalte. Das alles ist ganz furchtbar, aber das liegt nicht, das ist nicht das Klima. Die wollen uns dann nur die Autos verbieten, die wollen uns verbieten zu fliegen und so weiter und so weiter. Nee, will ja gar niemand verbieten, nur es muss irgendwie anders gehen. Also es kann so nicht bleiben, wie es ist. Ja?
Ja.
Also man versucht, weiß ich nicht so richtig, es geht vielleicht doch um Verzichten, aber niemand will das so richtig. Ich verstehe das ja auch. Natürlich, ja. Ich will auch nicht darauf verzichten. Ich wohne auf dem Dorf. Ich muss irgendwie in die Arbeit kommen. Ich muss fahren. Ja,
ja, genau.
Weil der öffentliche Nahverkehr genau an dieser Stelle eben ein kleines Loch hat, geht das nicht anders. Schwierige Sache, oder?
Ja.
Ja, das glaube ich auch. Aber weißt du, ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, wir haben ja nicht nur unser Klima verdorben, ja, sondern wir haben ja gleichzeitig unglaubliche Erfindungen gemacht seit 1850 oder seit 1990 vielleicht, wenn man so will.
Ja.
Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, naja, bin ganz ruhig, weil irgendwer wird schon irgendwas erfinden. Das ist mir nicht gut genug. So. Aber da ist doch ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht, wenn wir uns zusammentun als Menschheit, erinnerst du dich an das Ozonloch? Sagt dir das was?
Ja.
Ja? Weißt du noch, wovon das Ozonloch verursacht wurde? Kühlschränke.
Ja, genau, ich weiß.
Ja, Kühlschränke.
Das ist schade, aber...
Aber da, das Ozonloch schließt sich wieder, weil wir haben, die ganze Menschheit hat beschlossen, wir verwenden kein FCKW mehr. Da hat es mal funktioniert.
Ja.
Ja, da haben wir alle gesagt, okay, die Ozonschicht ist so wichtig, die schützt uns vor der UV-Strahlung der Sonne, deswegen brauchen wir sie, deswegen nehmen wir kein FCKW mehr in die Kühlschränke, in irgendwelche Sprays, in irgendwelche Pumpen, weil das in die Atmosphäre geht und das Ozon zerstört.
Ja.
Ja? Und da hat es funktioniert. Und sowas, glaube ich, brauchen wir nochmal, dass wir uns einig sind, es gibt es ja schon in Ansätzen. In Paris gab es ja das Klimaabkommen 2015. Da haben 195 Länder mitgemacht oder so, ich glaube, so viele. Also es gibt ja sowas, ja, und vielleicht bin ich deshalb ein bisschen hoffnungsvoll, weil manchmal so die Diskrepanz zwischen der großen Vision und dem alltäglichen Leben, die ist noch so groß, finde ich. Ja, so. Aber vielleicht hilft mir das Balkonkraftwerk ja auch, dass ich dann ein besseres Gewissen habe. Wir müssen uns alle, elektrifiziert euch, baut euch Balkonkraftwerke auf die Balkone. Und genau, tut was Gutes. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja.
So, jetzt habe ich genug moralisiert. Denn jetzt kommt nämlich ein Teil, auf den ich mich freue. Und zwar, Nora ist ja nicht nur Mutter und Coach und Ehefrau, sondern Nora ist ein Social Media Star.
Ja.
Genau, und zwar bei Instagram. Genau, Nora hat eine Instagram-Seite, die heißt Nora Kitchen.
Ja.
Ja. Und ihr findet wie immer alle Links zu unseren Themen heute wieder in den Shownotes, da werde ich das auch verlinken. Da könnt ihr dann darauf schauen. Und worum geht es bei Nora Kitchen?
Meine Instagram-Seite Nora Kitchen ist der Welt des Kochens in alle ihren Fakten gewinnend. Und ich liebe es, verschiedene Rezepte aus der ganzen Welt zu präsentieren. Mit einem Fokus auf authentische Aromen und frische Zutaten.
Okay.
Ja.
Da muss ich jetzt mal fragen, warte mal, Moment, bevor du weitermachst. Also, Du hast einen Fokus auf Aromen, authentische Aromen.
Ja.
Und frische Zutaten. Was meinst du damit? Was sind authentische Aromen?
Ja, zum Beispiel, ich bin Araber und wir haben zum Beispiel so viele Zutaten in unserer zum Beispiel Rezepte. Das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen hier zum Beispiel in Deutschland und in Syrien zum Beispiel.
Okay.
Deswegen, ich mache immer die Rezepte und mit verschiedenen zum Beispiel Aromen oder jedes Mal mit einer Zutaten kann man alle probieren.
Also Aroma, sowas wie Kardamom oder Zimt oder
ja, genau. Zum Beispiel, wir haben diese sieben Worte oder, oder zum Beispiel Trockenminze oder Koriander auch, Olivenöl, das ist ja und zum Beispiel Granatapfelsoße, das ist auch
Rosenwasser habe ich letztens, Rosenwasser, hattest du auch, ne?
Ja, genau, von die Süßigkeiten oder zum Beispiel Baklava oder so, kann man einfach immer mit Rosenwasser machen.
Okay, okay. Also das ist sozusagen, du kochst dort nicht nur Arabisch, sondern die ganze Welt, wenn es geht und natürlich immer frisch, natürlich immer frische Zutaten, das ist ja ganz klar. Genau. Wie bist du darauf gekommen? Wie hat das angefangen?
Ja, meine Reise in die Welt des Kochens begann alles einfach Hobby.
Okay, ja. Ich bin auch Hobbykoch,
Ja, bei dem ich alles selbst durch Experimente und Recherchieren gelernt habe. Vor ungefähr 4 Jahren entschied ich mich, meine Leidenschaft über Instagram mit anderen zu teilen. Ich begann damit, Fotos meiner Gerichte und zu posten zum Beispiel und war überrascht von der positiven Resonanz der Follower, was mich motivierte, weiterzumachen und mir zu bieten.
Okay, also du hast Fotos von den Dingen gemacht, die du gekocht hast?
Ja.
Und hast du dann die Rezepte damit dazu?
Erstmal in Arabisch, aber kann ich wie zum Beispiel auch in Englisch und in Deutsch. Das ist nicht so.
Das ist ja spannend.
Ja.
Und kannst du unterscheiden, was ist, sind mehr arabische Follower oder mehr deutsche Follower? Kannst du das unterscheiden?
Ja, ich glaube arabische. Ich habe diese Statistik von meiner Instagram-Seite, deswegen ich bin sicher, dass es arabisch ist.
Okay, weil das ist ja das Schöne an den Social Medias, das ist ja weltweit. Ja. Also ich vermute mal, es sind nicht nur arabische Menschen in Deutschland, sondern auch in Arabien, also in Syrien zum Beispiel, und in, die dir folgen dann. Lustig.
In Syrien, in Emirat zum Beispiel, in der Türkei, Marokko, Algeria habe ich, überall.
Cool. Und du hast gesagt, das hat also angefangen, du hast Fotos gepostet und hast dir die Gerichte geteilt und dann gab es eine Resonanz. Also es entwickelte sich. Und wie ist das jetzt, wie schnell ging das? War das
Ja, das ist dank der Unterstützung und Ermutigung mein Follower konnte ich bisher über 30.000 Follower gewinnen.
Darf ich mal wiederholen? 30.000.
Ja. Okay. Ja, dieser Erfolg spiegelt die große Liebe zum Kochen und den Wunsch wieder, diese Leidenschaft mit einer großen Gemeinschaft zu teilen.
Okay. Also es gibt ja Kulturen, wo das Kochen einen viel höheren Stellenwert hat als zum Beispiel in Deutschland. Ne? Ist das in der arabischen Kultur, ist das wichtiger als hier in Deutschland, das Kochen?
Ich glaube ja.
Okay.
Ja.
Oder das Essen, das gemeinsame Essen, was ist das?
Ja, gemeinsam essen oder das spielt eine große Rolle in Syrien, zum Beispiel in meiner Heimat.
Okay. Weil inzwischen es gibt ja auch McDonald's, ne? Wissen wir ja. Und also ich koche auch sehr gerne, ich experimentiere auch ein bisschen herum. Ich koche meistens für mich, Aber ich weiß, es macht viel mehr Spaß, wenn man mit jemand anderen oder für jemand anderen kocht. Und wenn man so eine große Followerschaft hat, das macht natürlich auch Spaß. Aber ich vermute mal, ich kenne dich ja schon ein bisschen, es muss dann auch perfekt sein, oder?
Ja, aber ich glaube, es kommt mit Zeit.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe nur seit 4 Jahren, aber früher habe ich nicht so viel Erfahrung. Man kann einfach immer lernen.
Genau, genau. Ich habe hier sozusagen die Selbstbeschreibung von der Seite. Ich werde die mal vorlesen. Auf meiner Seite finden Sie Rezepte für jeden Geschmack und Anlass. Von schnellen und gesunden Mahlzeiten bis hin zu traditionellen Gerichten und Desserts. Ich lege großen Wert darauf, jedes Rezept auf einfache Weise und mit detaillierten Schritten zu präsentieren, um die Umsetzung zu Hause zu erleichtern. Das ist ja schön. Das ist ja großartig. Genau. Wir verlinken auch diese Seite hier in unseren Shownotes. Und ich glaube, wir kriegen auch diesen Podcast auf deine Seite vermutlich, oder?
Mhm, ja.
Genau. Ja. Das heißt, du kannst jetzt hier auch direkt an deine Followerschaft reden, wenn du möchtest.
Das ist schön.
Ja.
Ja.
Also bitte.
Meine Botschaft an alle Kochenbegeisterten ist, dass Kochen Spaß machen und kreativ sein kann. Zögern, sich nicht neue Rezepte auszuprobieren und verschiedene Zutaten zu verwenden. Ihre Leidenschaft zeigt sich in den Gerichten, die sie zubereiten und das Teilen dieser Erfahrungen mit anderen bringt zusätzliche Freude und Zufriedenheit.
Ja. Das glaube ich. Das ist tatsächlich eine gute Botschaft. Und es ist auch eine Botschaft von, also so eine menschliche, weil Essen ist so ein kultureller Wert. Ne?
Ja.
So für also das tauscht sich so aus. Also ich kann mich erinnern, wenn du gekocht hast oder etwas zubereitet hast für Menschen und dann erzählst, dass du bei Instagram bist, dann gibt es sofort einen neuen Follower.
Ja.
Das funktioniert. Das funktioniert total gut.
Ja.
Genau. Dann vielen Dank. Also wie gesagt, das ist etwas, schaut mal dahin. Lasst euch inspirieren von Rezepten und von Tipps und hinterlasst dort gerne oder auch bei uns heute hier Kommentare und Vorschläge. Das ist ja das Schöne, dass man eben über die Social Media interagieren kann, in den Austausch treten kann. Und wenn es dann noch was Gutes zu essen gibt, also Nura Kitchen heißt die Seite bei Instagram, findet ihr bestimmt schnell raus. Und dann guten Appetit. Genau, vielen Dank, Nora. Das war sehr schön. Und jetzt machen wir gleich weiter mit einer Sache, die ich dir gerne mal vorlesen wollte. Und ich dann ganz gespannt darauf bin, was du davon hältst. Ich habe das nämlich bei Twitter gefunden. Eine neue Verschwörung, Nora. Eine ganz neue. Pass auf. Da schreibt jemand: Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber über 1 Million Kinder befinden sich derzeit auf der Venus und werden dort in medizinischen Betten behandelt. Und bald wird die Wahrheit zu uns kommen und dann werden wir regelrecht, man sagt auf Deutsch, aus den Latschen kippen.
Okay.
Also umfallen.
Okay.
Umfallen. Und hier steht noch: Ich gebe euch nach und nach, was ich weitergeben darf, hier zu lesen. Was fällt dir ein, wenn du sowas hörst? Gar nichts.
Ja, nein.
Also es gibt ja wirklich absurde Verschwörungstheorien. Du kennst das Wort, ne? Verschwörungstheorie ist sowas wie, die Erde ist hohl und da drin leben Echsen. Oder die Erde ist eine Scheibe. Aber man darf nicht drüber reden. So etwas. Ja, das ist ja noch was Einfaches. Ne? So. Und ich habe mich gefragt, und ich frage dich das auch, wofür brauchen wir sowas, wir Menschen? Warum müssen wir sowas haben? Also zum Beispiel, dass da oben am Himmel sind manchmal solche Streifen von Flugzeugen. Das weißt du, ne? Und es gibt die Theorie, dass da drin Chemie ist, um uns
ja.
zu beeinflussen. Mhm. Dass die Flugzeuge das mit Absicht machen, die haben da Chemie drin.
Ja, genau.
Der Begriff dafür ist Chemtrails. Was soll das? Tja, wenn man...
Ja.
Ist schwierig, ne? Also, aber es gibt halt Menschen, die glauben daran. Und die glauben daran, dass die Regierung irgendwelche mhm. Strahlen aussendet,
ja.
Um sie zu beeinflussen. Ich habe letztes Mal mit Ute darüber gesprochen, dass ich ein Schlafzimmer gesehen habe, was komplett mit Alufolie ja. tapeziert war. So etwas, ne? Mhm. Das ist irgendwie, einerseits ist es für mich so ein bisschen abgehoben, aber andererseits auch interessiert es mich auch, also von ja. der Psychologie her,
ja, ich glaube.
Warum brauchen Menschen sowas? Ja. Also um sich Dinge zu erklären vielleicht, die sie nicht wissen oder nicht besser wissen. Mhm. Aber so ja. richtig dahinter komme ich noch nicht. Also das ist, gibt es sowas in der Community auch, in der Arabischen? Ich weiß, dass damals bei Corona die arabischen Männer gesagt haben, wenn man sich impfen lässt, wird man unfruchtbar. Erinnerst du dich daran?
Ja.
Das kannte ich nur von arabischen Menschen.
Ja, genau.
Ja? Mhm. Gab es da auch so noch andere solche Erzählungen über Corona, die Impfungen und so weiter?
Ja, habe ich mir mal zum Beispiel da und da gesprochen, aber das ist unterschiedlich zwischen zum Beispiel die arabischen Länder und zum ja. Beispiel in Deutschland.
Ja.
Ja.
Was ist in Deutschland anders mit den Arabischen?
Es gibt zum Beispiel in meiner Heimat kein Gesetz von dieser zum Beispiel Corona-Zeit.
Ja.
Die Abstand zum Beispiel, ja. die Mundschutz und so.
Masken, ja.
Ja, die Maske und so. In Deutschland, das ist Pflicht,
ja.
aber in meiner Heimat nicht.
Nicht?
Ja,
nein. Okay.
Ja, das ist ein bisschen...
Ja, und gab es so solche seltsamen Geschichten dann, wie es in Deutschland auch gab, Corona ist aus dem Labor, man wird unfruchtbar, wenn man sich impfen lässt, man bekommt einen Chip in den Arm mit der Impfung, sowas haben die Leute hier erzählt. Kennst du das auch?
Ja, das ist ein bisschen auch so manchmal.
Ja, das sind alles Geschichten, die man irgendwie,
ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass wenn etwas, also etwas unerklärlich wird, ja, dass wir Menschen wollen immer eine Erklärung haben, immer.
Ja, genau.
Ja, ja. So. Und wir können nicht damit leben, wenn etwas sich nicht erklären lässt. Ja, so. Und lange, lange, lange Zeit hatten wir jemanden, den wir für alles verantwortlich machen konnten. Den lieben Gott.
Ja.
Ja, so. Was auch geschah, es war Gottes Wille. Ja, so. Jetzt sind aber sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, nicht nur in Deutschland, nicht religiös oder nicht mehr religiös.
Ja, genau. Ja.
Das heißt, du brauchst eine andere Erklärung. Ja, so. Und wenn wenn mir etwas Schlechtes widerfährt, ein Unglück oder so etwas, ja. Ja, dann hilft es mir natürlich weiter, wenn ich irgendwie ein Warum
ja,
beantwortet manche, komme. Warum?
Ja. Manche Leute hat einfach Frage, wie ja. ein Kleinkind zum Beispiel,
ja.
immer fragt her und her, weißt du, das ist... Ich glaube, das ist normal.
Ja. Und dann denken sich Leute was aus. Die verrücktesten Sachen denken sich Leute aus. Und dann entstehen daraus oft eben solche Erzählungen, dass die Regierung hinter allem steckt. Und oder eine Diktatur soll errichtet werden. Und du und ich, wir wissen, was eine Diktatur ist.
Ja.
Ja. Das hier ist keine Diktatur, sonst würde da draußen niemand auf die Straße gehen und sagen können, was er sagen möchte. Das ist in meiner Jugend war das ganz anders.
Ja.
Das war eine Diktatur und wer auf der Straße rumlief und Parolen gerufen hat, der wurde weggefangen und eingesperrt.
Ja.
Ja, also das kann man mal sagen, um das mal ein bisschen einzuordnen. Ne? Also Verschwörungstheorie, wozu braucht man das? Also ich denke jetzt, nachdem wir uns darüber unterhalten haben, es geht darum, entweder Dinge zu erklären, auf irgendeine Art und Weise, ja, oder aber vielleicht möchte ich auch was bewirken damit.
Ja.
Ja, ich kann ja damit auch Politik machen. Ja, also indem ich erzähle, die sind schuld, ja, irgendein Teil unseres Volkes ist schuld an unserem Unglück, dann gibt es immer Menschen, die bereit sind, das zu glauben. Ja? Also ja. So wie manche Menschen sagen, die Ausländer sind schuld, ja? Oder die Ukrainer sind schuld, dass jetzt das Geld alle ist, was ich heute wieder gehört habe. Das ist ja auch so ein, ja, also natürlich kann man es recherchieren. Ja? Mhm. Ich bin ja ein Freund von Recherchen, ich schaue gern nach. Ja, interessant. Vielleicht habt ihr eine Idee da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was euch dazu einfällt. Schreibt uns das gern. Wir nehmen das dann in die nächste Sendung. Und vielleicht habt ihr aber auch noch eine verrücktere Verschwörungstheorie auf Lager als 1 Million Kinder auf der Venus. Wer weiß.
Ja.
Das weiß man ja so nicht, ne? Es ist interessant. Wir sind gespannt auf das, was euch so einfällt. Genau. Dann sind wir jetzt bei den Good News. Bei den Good News.
Ja.
Und die Frage ist ja, gibt es bei dir aktuell Good News?
Nora? Ja, natürlich. Habe ich immer viel.
Oh, super.
Aber Good News bei mir diese Woche, ja, habe mich die Eltern meiner Freundin besucht.
Ja.
Ja, ich war sehr aufgeregt zu treffen. Wir haben eine sehr schöne Zeit zusammen verbracht. Mhm. Ja, das war so schön. Die Familie, diese beiden Eltern wohnt in der Nähe von Berlin
und
kommt hier in Bremen von ungefähr einer Woche. Und das war sehr schön.
Also du hattest Besuch. Das ist großartig.
Ja.
Das ist wirklich großartig. Ja, ich habe auch noch ein paar Good News aus den Medien gepflückt. Und wir fangen mal damit an. Muss mal auf meinen Plan gucken. Wir reden mal über Antidepressiva zum Beispiel. Und zwar über das Absetzen von Antidepressiva. Mhm. Also das sind ja Tabletten, also Medikamente, die bei Depressionen helfen sollen.
Mhm.
Und die wirken eben nicht nur körperlich, sondern natürlich auch psychisch. Das sollen sie ja auch. Mhm. Ja, also sie sollen ja der Psyche helfen, dass sie wieder gesund wird. Und wenn man die eine Weile nimmt, dann gewöhnt sich der Körper daran.
Okay.
Das kennen wir wahrscheinlich von anderen Dingen auch, ne? Und jetzt, wenn man jetzt gesünder wird, dann ist es irgendwann Zeit, die Medikamente nicht mehr zu nehmen.
Okay.
Ja. Und da haben viele Menschen Angst davor, weil sie denken, dass sie dann Nebenwirkungen haben.
Okay.
Also, dass sie vielleicht nicht mehr schlafen können oder dass die Depression zurückkommt oder dass sie, ja, also.
Ja, das ist einfach Effekt von dieser.
Genau.
Ja.
Wenn man damit aufhört. Mhm. Ne? So. Also man kann das nicht vergleichen, aber wenn man aufhört zu rauchen zum Beispiel, dann spürt man das ja auch deutlich. Ja, dass man, man am Körper spürt man es, in der Psyche spürt man es auch deutlich. Und davor haben viele Menschen Angst. Und da hat es jetzt eine neue Studie gegeben von der Charité in Berlin und der Uniklinik in Köln, die diese Symptome, die man dann hat, wenn man das absetzt, dass die viel weniger auftreten, viel seltener, als das immer so befürchtet wird. Also es sind offenbar nur bei 15% der Fälle, der Menschen, die das machen, die das absetzen wollen, treten solche Symptome auf. Und das Interessante ist, oder sagen wir mal so, vielleicht auch das Erwartbare ist, wenn man Angst hat davor, das abzusetzen, weil man hat Angst, man kann Wirkungen haben, dann kommt es manchmal dazu. Man nennt das Placebo-Effekt. Ja, also wenn ich die Erwartung, das muss doch jetzt passieren. Ja, ich muss doch jetzt Schlafstörungen haben, ich muss doch das jetzt haben. So, dann macht der Körper das eben. Das ist sehr interessant. Ja, also wir haben dafür, die Forscher haben dafür 20.000 Patientinnen und Patienten in insgesamt 79 Studien untersucht und es hat sich eben gezeigt, dass diese Absetzsymptome tatsächlich nicht so oft auftreten, wie die Menschen fürchten. Ja. Und ich finde, das ist deswegen eine gute Nachricht, weil Zwei Sachen sind daran gut. Das erste ist, du musst das nicht, man sagt dazu, ausschleichen. Mhm. Also schleichen bedeutet ja langsam und leise zu laufen.
Okay.
Und ausschleichen bedeutet in diesem Fall, dass man eben nicht mehr eine ganze Tablette nimmt, sondern erst eine Weile noch eine halbe Tablette.
Genau.
Und dann nochmal die halbe von der halben und irgendwann ganz aufhört. Mhm. Also langsam herunterfährt. Okay. Ausschleichen. Ja,
Schritte zum Beispiel.
Genau, schrittweise, genau. Ja. Und das ist meistens gar nicht nötig. Also bei diesem, bei den Antidepressiva, man kann damit auch aufhören, ohne relevante Symptome zu haben. Ne? Mhm. Also das ist, finde ich, eine ziemlich gute Nachricht, weil man kann ja vermuten, dass eben die Erwartung, um Gottes Willen, ich muss die jetzt absetzen, genau, das wird ganz schlimm. Mhm. Dann wird es schlimm. Ja, das ist so wie beim Arzt, ne? Wenn der Arzt die Spritze in die Hand nimmt und sagt, das tut jetzt ein bisschen weh, dann tut es weh.
Mhm.
Ja. Wenn du gar nicht hinguckst und der dazu gar nichts sagt und der redet mit dir einfach immer weiter, lalalala, dann macht er die Spritze dann. Genau.
Ja.
So. Also man kann mit diesem Effekt schon was erreichen. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist eine gute Nachricht. Wie findest du das?
Findest du auch gut?
Sehr gut. Und dann habe ich noch eine gute Nachricht. Wir waren ja vorhin beim Klima. Und ich habe hier ein kurzes Interview mit dem Chef von Mercedes-Benz.
Oh.
Ja. Mhm. Der hat in Faz.net im Interview ist er gefragt worden nach diesen E-Fuels. Kennst du das Wort E-Fuels? Das sind künstliches Benzin, also nicht Benzin aus Öl.
Einfach die andere.
Kohlendioxid.
Ja.
Genau. Es gibt ein Verfahren aus Kohlendioxid, eben auch sowas herzustellen. Die sogenannten E-Fuels. Und es gibt ja in unserer Politik auch Menschen, die meinen, das ist der heiße Scheiß. Mhm. Ja, E-Fuels. Aber der Herr Kelenius, so heißt der Mercedes-Chef, hat gesagt, also dass auf dem Weg raus aus Öl und Gas und Kohle, weg davon, werden erstmal alle Technologien eingesetzt, die wir haben. Mhm. Alle. Ne? So. Aber bei den Autos gibt es eigentlich nur eine Sache, die wirklich Zukunft hat, sagt er. Und das ist elektrisch. Batterieelektrisch. Mhm. Ne? So. Und zwar, diese Leute wollen ja Geld verdienen. Ja, eine Autofirma.
Ja,
die wollen ja ihr Geld verdienen. Ne? So.
Ja.
Und jetzt rechnet man mal aus, wie viel von der Energie kommt am Ende beim Fahren an.
Mhm.
Ja, also wenn du jetzt deinen Tank voll machst von eurem Familienauto, sagen wir mal, das sind 100%. Ja, so. Was glaubst du, wie viel Prozent fürs Fahren verwendet wird in eurem Auto? Was glaubst du?
Ungefähr zum Beispiel 100?
Das wäre schön. Das wäre schön.
Keine Ahnung.
Beim Benzinmotor sind es ungefähr 35%. Der Rest ist Wärme.
Ach so, okay.
Also 65% von dem Benzin, was du bezahlst, geht als Wärme in die Umwelt. Und nur 35% treiben dein Auto an.
Nur 35? Okay.
Aber du musst 100% bezahlen.
Ja, okay.
Ist nicht gut, oder?
Ja.
Genau. Also das ist eine Rechnung, das kann keine Zukunft haben. Ja, und dann noch die Abgase dazu. Mhm. Ja, so.
Ja.
Aber beim Elektroauto sind es 70%, die beim Fahren ankommen.
Mhm.
Ja, und das schlägt kein anderer Antrieb, auch nicht Wasserstoff, Oxygen, auch nicht. Mhm. Ja, so. Bei Wasserstoff sind es gerade 20%. Wir reden von Autos. Ne? Es gibt auch andere Techniken, aber beim Auto. Und wenn der Chef von Mercedes-Benz sagt, das ist die Zukunft, dann finde ich, das ist eine gute Nachricht, oder?
Ja, ich glaube.
Das glaube ich auch.
Ja.
Großartig. Und dann habe ich noch eine dritte gute Nachricht. Und zwar, wenn du an Soldaten denkst, wenn du an Generäle denkst, ja, große, also ja, Offiziere, Generäle, General, ja, so, denkst du da an Männer oder an Frauen?
Erstmal ein Mann.
Ein Mann, genau.
Ja, und danach, das ist möglich auch mit Frau.
Ja.
Aber ich glaube, 70-80% Mann.
Männer.
Ja.
Das glaube ich auch. Aber in Kanada ist jetzt die oberste Soldatin eine Frau.
Oh.
Genau. Und zwar Frau Generalleutnant Jenny Carignan ist jetzt zur Chefin von Kanadas Soldaten ernannt worden.
Schön.
Gute Nachricht, oder?
Ja.
Ich glaube, Frauen sind da auch vielleicht, ihr könnt mich jetzt gleich verdammen, aber es beruhigt mich irgendwie, wenn eine Frau die Chefin der Armee ist. Ich weiß, kann nicht so richtig sagen, warum, aber ich habe so den Eindruck, Frauen sind weniger risikofreudig als Männer.
Genau. Deswegen, man kann einfach diese komische ein bisschen, weil ja, ich glaube, das ist...
Also die wollen nicht gleich Krieg machen, glaube ich.
Ja.
Weil Frauen etwas einfach angenehm sozialer sind. Mhm. Und es gibt Ausnahmen, will ich nicht sagen. Ja. Aber so grundsätzlich scheint mir das keine schlechte Idee zu sein, da eine Frau an die Spitze zu setzen, die vielleicht ein bisschen weniger aggressiv, ein bisschen weniger risikofreudig.
Ja.
Ich habe manchmal den Eindruck, Männer neigen dann auch zum Kämpfen. Mhm. Ja, dann hauen wir erstmal drauf und dann kann man ja immer noch reden. Nee, dann kann man nicht mehr reden, wenn es erstmal losgegangen ist. Also das ist meine dritte gute Nachricht. Und wie gesagt, weil wir ja eine Sommerfolge sind, gibt es heute auch keine schlechten Nachrichten, sondern nur gute Nachrichten.
Super.
Ja. Ja, damit sind wir durch für heute, Nora. Das ging ja viel schneller, als ich dachte. Aber das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, ich auch.
Vielen Dank,
gerne,
dass du dabei warst. Und es wird auch noch eine weitere Sommerfolge geben, in 2 Wochen wieder. Mhm. Könnt ihr die hören. Dann wird jemand anders zu Gast sein. Ich will mich noch nicht festlegen, weil ich schon eine Absage bekommen habe. Nämlich Frau Stern, die eigentlich auch dabei sein wollte bei der Sommerfolge, hat leider absagen müssen. Wir werden sie im Herbst wieder anrufen und vielleicht wieder in die Sendung holen. Für heute sage ich, das war sie, Episode 16 von Erwachsen, der Podcast. Vielen Dank, Noah, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Freut euch auf die nächste Folge. Schreibt uns gerne eure Meinungen dazu. Gebt uns 5 Sternchen, wo ihr uns 5 Sternchen geben könnt. Wir freuen uns darüber und dann macht's gut. Schönen Sommer noch. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.